Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Das erste große Ding der Saison steht an. Der Pokal, er hat nicht nur seine eigenen Gesetze, er geht auch ins Finale. NBA Cup Finale steht an, in der Nacht auf Mittwoch. Und da stellt sich natürlich die Frage, zuckt der Buck vorm Donnerschlag oder schließt er die Augen und rennt einfach Richtung Ring und rammt den Ball durch die Reuse. Und außerdem gab es den ersten großen Deal der Saison. Thomas Bryant spielt bei den Pacers. Und dazu, auch aus deutscher Sicht nicht ganz uninteressant, wir haben letzte Woche schon die Möglichkeit diskutiert, jetzt ist es offiziell, es ist Realität. Dennis Schröder wechselt zu den Warriors, spielt ab sofort an der Seite von Stephen Curry. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch in wilden Zeiten niemals unruhige.
Ole Freitags.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, wie groß war die Überraschung, als du gehört hast, dass Dennis Schröder, dass der Trade durchgeht?
Naja, das Tempo und Gegenwert, da habe ich schon erstmal gedacht, so, das ging jetzt aber doch irgendwie schneller, als ich gedacht hätte. Weil, also meine Überlegung war ja, also an sich finde ich das gut, ist auch immer noch so, dass ich das für eine sehr gute Verstärkung, eine sehr sinnvolle Verstärkung für Golden State halte. Ich hätte nur ehrlich gesagt gedacht, dass die eventuell gucken, ob sie halt was anderes auch mit diesem Melton-Vertrag machen können, der ja de facto halt einfach ein Expiring Contract ist für einen Kaderplatz, der quasi leer ist, ob sie den irgendwie in einem größeren Deal brauchen. Und auf der anderen Seite hätte ich mir auch vorstellen können, dass Brooklyn ein bisschen länger guckt, gibt uns vielleicht doch irgendjemand einen Erstrunden-Pick. Das ist hier jetzt ja nun mal nicht passiert. Und das hat mich erstmal schon ein bisschen überrascht. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ergibt es eigentlich auch Sinn, dass es, glaube ich, so ist. Und es ist dann auch wahrscheinlich okay, wenn man unterm Strich halt zwei Zweitrunden-Picks dafür bekommt und halt den, sag ich mal, Added Benefit dadurch bekommt, dass man jetzt halt keinen kompetenten Point Guard mehr hat und wahrscheinlich irgendwie ein kleines bisschen dann doch sich noch verstärkt nach hinten orientiert in der Tabelle. Also insofern macht es irgendwie Sinn. Also wie gesagt, ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass es jetzt so schnell schon über die Bühne geht, aber es ist eigentlich ja vollkommen legitim für beide Seiten. Oder was meinst du?
Mir ging es im Endeffekt ähnlich. Also klar, es ist, du kannst natürlich immer denken oder warten, ob da noch ein besseres Angebot kommt. Ich weiß dann auch nicht, ob dann in so einem Moment, ob es dann halt auch, ich meine, Brooklyn und Schröder, das hat ja irgendwie ganz gut funktioniert. Auch zwischenmenschlich scheinbar, was man so alles mitbekommen hat, was man so alles gehört hat und ob es dann auch so das Ding war, okay, du kommst da jetzt in eine gute Situation in Golden State für dich. Also du kommst zu einem Team, das ich will, du kommst in eine Situation, in der du eventuell, je nachdem, wie es läuft, mindestens mal in den Playoffs spielst, eventuell um eine Meisterschaft spielen kannst, mal gucken, was noch passiert. Und deshalb geben wir das auch. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Aber ich denke auch, ich meine, zwei Second-Rounder ist solide, beziehungsweise, genau, sie haben ja einen abgegeben, Brooklyn und drei bekommen. Also sie haben den 2025er aus Miami abgegeben, der, fand ich geil, 31-37 protected ist. Sehr schön. Das war interessante Randnotiz. Und haben da dazu zwei Second-Rounder aus Atlanta, also die Hawks den Warriors geschuldet haben, 26 und 28 plus den 29er von den Warriors bekommen. Reese Beekman noch dazu. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Das jetzt
denn. Ich habe auch nur also keinen eigenen Scouting-Report, sondern nur das, was ich von anderswo gelesen habe, dass er ein sehr guter Verteidiger ist und eigentlich nicht werfen kann. Und dass der Wurf quasi der Swing-Skill ist. Wenn er den lernt, dann könnte einer werden.
Okay. Oder Houston. Das wäre doch eigentlich
In Houston würde er wahrscheinlich auch ganz gut reinpassen, ja.
Ja, finde auch. Nein, aber im Prinzip, also irgendwie finde ich es gut. Aus Warriors Sicht ist es natürlich gar nicht schlecht, diesen Deal jetzt gemacht zu haben. Es heißt ja, dass sie gerne noch weiterhin gerne noch einen Superstar hätten dazu. Ob das dann alles geht, ob das möglich ist. Du hast ja gesagt, der Melton-Deal wäre dann natürlich nicht uninteressant gewesen.
Ja, wobei man dazu ergänzen muss, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber also diesen Schröder-Vertrag dürften sie auch innerhalb dieser Saison wieder tauschen.
Ja,
also, genau. Und der ist ja de facto fast identisch mit dem von Melton. Das heißt, es würde sogar gehen. Es geht wohl erst ganz kurz vor der Deadline wieder. Also wenn jetzt irgendwie in der nächsten Woche Jimmy Butler getradet wird, dann können sie damit jetzt nicht da eingreifen, aber ich glaube, irgendwie ab dem 4. oder 5. Februar geht's dann wieder. Ein paar Tage hat man dann. Das heißt, im Prinzip fahren sie sogar ein bisschen zweigleisig, haben aber in der Zwischenzeit halt einfach ein massives Upgrade, weil Melton nicht gespielt hat und Schröder halt einen ganz eklatanten Need erfüllt in ihrem Team, weil sie jetzt in letzter Zeit einfach keinen richtigen Backup-Point Guard hatten und die Offense immer ziemlich katastrophal war, sobald Stephen Curry auf die Bank gegangen ist. Und halt, also gerade Brandon Podziemski diese Rolle bisher halt nicht so ausfüllen konnte, wie man sich das erhofft hat. Also der spielt ja bisher eine sehr schlechte Saison eigentlich. Und dafür ist jetzt halt Schröder auf jeden Fall mal mindestens ein kurzfristiges Pflaster.
Ja.
Wie viel mehr es dann wird, das wird sich zeigen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Golden State wahrscheinlich nicht wirklich fertig ist mit dem Kader und mit seiner Saison, aber es ist, glaube ich, ein ganz guter erster Schritt sozusagen.
Das denke ich auch. Und ich meine, nicht fertig, das heißt ja nicht unbedingt, dass Schröder weiter getradet wird, sondern wir haben ja letzte Woche schon mal vieles besprochen und dabei auch das Ding, sie haben ja unfassbar viele Spieler. Dass Kerr halt alle quasi ein Schaufenster gestellt hat, indem er alle hat spielen lassen, mehr oder weniger. Und da gibt es, glaube ich, schon noch Möglichkeiten, das Team weiterzubauen und weiterhin auf Schröder zu bauen, weil, also wie du sagst, dieses Ding, diese Schere, die extrem weit auseinandergeht, sobald Curry sitzt oder auch insgesamt, sie haben es halt mit Melton, hat es halt sehr gut funktioniert, es waren ja nur 6 Spiele, aber da halt jemanden zu haben, der neben Curry spielen kann, der auch ohne Curry spielen kann, der die Offense so ein bisschen anleiten kann, der werfen kann, der verteidigen kann, das war halt genau diesen Spieler hatten sie jetzt nicht, wie du sagst, und Schröder ist da, glaube ich, kann da schon sehr wichtig sein. Und Kerr hat auch noch was Interessantes gesagt, fand ich jetzt, also dass sie halt einen Pick-and-Roll-Spieler brauchen. Also, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, oder die letzten Jahre, Pick-and-Roll war jetzt nicht das, was die Warriors primär gemacht haben, aber Kerr hat dann gesagt, so, okay, in den letzten 10 Spielen waren wir absolut letzter, was Pick-and-Roll-Efficiency angeht. Und Teams konnten sich halt komplett auf Steph konzentrieren. Und Steph kann jetzt auch nicht jedes Pick-and-Roll laufen. Und Schröder sei eben genau das, ein Pick-and-Roll-Spieler. Und hat dann gleichzeitig eben, ist er noch auf die besten Offenses eingegangen, hat gesagt, sie haben im Endeffekt alle 2 Point Guards. Dallas, Cleveland, Indiana hat er noch genannt, gesagt, Boston hat er sogar gesagt, die haben eigentlich 4 Playmaker mehr oder weniger. Und dass das halt schon so ein bisschen das Ding ist, in die Richtung, in welche Richtung sie da schauen. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Und ich habe mir dann auch gedacht, wenn wir jetzt nicht weiter spekulieren, sondern einfach sagen, okay, Schröder ist jetzt da und auch so, was die Warriors gesagt haben dazu. Ich finde es auch einfach cool, dass Schröder jetzt, also wie er sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat nochmal, dass ein Team ihn haben wollte, so sein Skillset haben wollte. Also auch, was er jetzt angeboten hat in Brooklyn, was einerseits, was sein Leadership anging, aber auch, dass er hat ja Brooklyns Offense besser gemacht. Also das ist ja genau das Ding. Ich meine, du hast gesagt, sie haben jetzt sonst auch keinen echten Playmaker. Aber trotzdem, er spielt halt eine richtig gute Saison, macht 18,4 Punkte, 6,6 Assists, trifft 45% gut aus dem Feld, knapp 39% von draußen, kratzt an den 90% Freiwürfe, also 88,9%. Und er hat sich halt jetzt zu einer Hot Commodity gemacht, sozusagen. Also er ist da irgendwie, Teams wollen ihn haben, die Warriors wollten ihn haben, so den Eindruck hatte ich zumindest. Und das finde ich eine sehr coole Entwicklung, so gerade wenn man so ein bisschen so die letzten Jahre so zurückschaut. Es waren turbulente Jahre,
ja, das genau. Das ist jetzt einfach der 8. Wechsel innerhalb der letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahre, aber so, das ging ja immer schnell. Und es gab ja schon mal eine Phase, wo er auch ziemlich begehrt war, also halt gerade, wo er in OKC gespielt hat, diese Saison, genau, die meiner Meinung nach auch ja einfach seine beste war, wo er auch an der Seite von anderen Playmakern gespielt hat und halt irgendwie ziemlich gut nach seinen Stärken eingesetzt wurde. Aber das Team, das wollte halt nicht so zusammenbleiben. Die wollten da ja in den Tank gehen. Und Schröder wollte da auch, glaube ich, nicht unbedingt bleiben. Also ich habe zumindest Aussagen von ihm damals so in Erinnerung, dass ihm halt Oklahoma City auch ein bisschen langweilig war. Aber danach ist es halt viel, viel Bewegung gewesen. Und teilweise sah das ja, finde ich, gut aus. Ich meine, er hat bei den Lakers teilweise, also bei seinem zweiten Stint bei den Lakers, hat er eine gute Rolle gespielt. Er war auch letzte Saison in Toronto gut, aber Toronto hat sich dann wieder anders entschieden. Also die haben jetzt im Prinzip, also die haben da ja das gemacht, was Brooklyn jetzt macht. Brooklyn war ja auch total mit ihm zufrieden, soweit ich weiß. Ja. Hat aber halt, glaube ich, nicht unbedingt gedacht, okay, das ist jetzt der Typ, der unsere nächsten 10 Jahre prägt, sondern der ist jetzt, also weil er halt auch einen guten Saisonstart hatte, ist jetzt gerade halt sein Ansehen auch hoch und deswegen geben wir ihn jetzt ab und wir wollen halt schlecht sein und dabei hilft er uns nicht. Also ich finde, an seiner Karriere kannst du schon echt ziemlich krass nachverfolgen, wie dieses Geschäft halt einfach funktioniert teilweise. Und wo du halt, wenn du jetzt nicht die oberste Kategorie Star bist, aber schon jemand, der halt einfach wertvolle Fähigkeiten hat, wie das halt auch mal passieren kann, dass du einfach rumgereicht wirst, so ein bisschen. Und er hat ja eine coole Perspektive da drauf. Das also haben wir auch vor der Saison schon betont, auch das Interview, was du mit ihm geführt hast, da hat er das ja auch gesagt, so dass er halt einfach mittlerweile an dem Punkt ist, wo er einfach dankbar ist, dass er dass er diesen Job hat und dass es auch okay ist, wenn das dann das schlimmste Problem in seinem Leben ist, dass er sich irgendwo eine neue Wohnung suchen muss.
Ja.
Finde ich irgendwie die coole Perspektive. Aber es ist jetzt halt einfach auch schon wieder. Und es ist aber auch wieder eine gute Situation. Also an sich kann man, ich würde ihm halt wünschen, dass er irgendwann auch mal irgendwo noch ein bisschen Stabilität findet. An sich ist dieser, kann dieser Move ja absolut positiv für ihn sein. Also gerade auch dieses Element mit dem Pick and Roll sehe ich halt auch. Ich meine, letzte Saison, wenn Curry da auf der Bank saß, dann war Chris Paul ja relativ häufig derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Das ist auch ein Pick-and-Roll-Spieler. Und der hat dann gerade so Leuten wie Trayce Jackson-Davis, glaube ich, auch sehr dabei geholfen, dass die halt in der Liga angekommen sind und ihre Rolle gefunden haben. Und da würde ich mal auch stark davon ausgehen, dass du gerade so Bank-Lineups, dass die halt relativ viel Schröder, Jackson-Davis zentriert agieren werden, weil das halt einfach komplett Sinn macht. Und du hast ja auf der Bank auch gute Shooter, die du dann noch darum positionieren kannst. Das ergibt ja Sinn. Und auch wenn er dann neben Curry spielt, wir reden ja seit Jahrzehnten darüber, dass es eine der größten Stärken ist von Curry, was für eine Off-Ball-Gravity er hat. Die hat er nicht, wenn er 45 Pick-and-Rolls pro Spiel laufen muss. Die hat er aber, wenn jemand anders die teilweise läuft und ihn halt auch in Szene setzen kann und so. Und deswegen, also ich glaube, das ist ein sportlich echt guter Fit.
Sehe ich ganz genauso. Also nach bei allem, was du angesprochen hast, das sind irgendwie so die entscheidenden Punkte. Und was ich noch ganz interessant fand, also auch noch ein Zitat von Draymond, geht interessant los, weil er sagt, ich glaube nicht, dass wir ihn unbedingt hergeholt haben, damit er passt. Wir spielen einen bestimmten Stil, den er jetzt nicht unbedingt spielt, aber wir brauchen jemanden, der genau die Dinge tut, die er tut. Und er freut sich deshalb, ich freue mich drauf, dass wir uns ihm anpassen sozusagen. Und ich glaube, das ist halt echt so ein Ding. Also wie du gesagt hast, Schröder füllt irgendwie Need und gerade so dieses Ding mit Curry zusammen, weil man ja schon mal denkt, oh, Ballhändler und bla bla bla. Wie du sagst, mein Currys Offball-Ding ist halt, also A, was er öffnet für alle, aber B, auch was Curry gesagt hat, eben, dass je mehr Curry machen muss, also es wird halt, Curry wird nicht jünger, die Last auf ihn wird größer, es wird dann hinten raus alles ein bisschen schwieriger, Defenses können sich auf ihn stürzen. Das geht halt jetzt mit Schröder deutlich weniger gut im Endeffekt. Und Curry kann sich viel abseits des Balls bewegen, Schröder kann Dinge öffnen und für alle anderen auch, kann selber scoren. Also das sind viele Dinge, die deswegen er, ich glaube, richtig gut reinpasst. Er bringt dieses Point-of-Attack-Element mit rein, dass er sonst zum Beispiel Gary Payton extrem gut bringt, der aber halt offensiv kein Creator ist und auch kein Schütze ist. Und das sind irgendwie alles Dinge, weshalb ich es interessant finde. Ich meine, Schröders Vertrag läuft ja auch aus. Kann er sich dann nochmal für einen größeren empfehlen irgendwo oder findet er jetzt in Golden State ein Zuhause für die nächsten Jahre? Ich weiß nicht, wie man da plant, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Situation, in der er schon hochprofilierte Liga bekommt, allein auch aufgrund des Ansehens und des Interesse, das die Warriors auf sich ziehen und in der er auch halt einfach eine Rolle kriegt, in der er seine Stärken ausleben kann. Und deshalb finde ich es eigentlich für ihn einen guten Deal und also rein spielerisch jetzt, rein sportlich und für die Warriors auf jeden Fall auch.
Und um nochmal kurz an das anzuknüpfen, was Kerr meinte mit den, dass alle irgendwie zwei Point Guards hatten. Ich würde dem hinzufügen, dass man eigentlich ja seit Jahren sieht, so, es geht darum, mehrere Creator zu haben. Ja. Also auch mehrere Leute, die gerade mit dem Ball in der Hand auch einfach was anfangen können. Und da war das bei den Warriors halt so, sehr viel kam halt durch dieses Off-Ball-Movement, so der beste Creator für andere, zumindest in Form von Pässen ist Draymond, der aber selber kaum Gefahr als Scorer ausstrahlt und so. Und da dann halt einfach jemanden noch zusätzlich mit reinzubekommen, ist wertvoll. Für mich, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu kritisch, aber meine Perspektive ist immer noch, sie brauchen eigentlich auch noch einen Creator auf dem Flügel, der halt größer ist, der halt also auch quasi ein verlässlicherer Playoff-Scorer dann sein kann, als das, was sie da im Moment haben. Damit ich sie jetzt als Contender irgendwie ansehen würde, weil ich glaube, da sind halt, also wenn du ihre offensiven und defensiven Möglichkeiten vergleichst jetzt mit beispielsweise OKC, die natürlich auch ein sehr gutes Beispiel sind, aber da ist halt schon deutlich mehr vorhanden. Oder auch bei Boston beispielsweise. Ne? Das sind halt schon Teams, die, also wie du ja eben auch schon gesagt hast, die haben eigentlich vier Playmaker. Und wenn Porzingis fit ist, dann haben sie halt auch noch einen fünften richtig gefährlichen Offensivspieler. Der ist jetzt nicht der Creator für andere, aber der ist ja ein sehr guter Scorer. Und dann hast du natürlich auch noch Peyton Pritchard. Aber wir wollen es hier nicht zur Peyton Pritchard-Hour machen, aber du weißt schon, was ich meine. Das ist halt, davon ist Golden State ja immer noch ein ganzes Stück entfernt. Aber wenn sie halt schaffen, irgendwie so dieses Off-Ball Curry, wilde Zeug, plus noch ein Playmaker in Schröder und dann halt vielleicht noch einen etwas verlässlicheren Wingscorer als Wiggins oder Kuminga da reinzubekommen, dann sehen wir mal weiter. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein guter erster Schritt, zumal sie in letzter Zeit halt wirklich Probleme hatten mit der Offense und grundsätzlich auch so mit der Energie. Und ich glaube, da ist jemand wie Schröder echt gut, um das halt so ein bisschen umzudrehen wieder.
Ja, genau. Also sie müssen ja jetzt auch erstmal schauen, dass sie das Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser lenken und halt wieder so ein bisschen, ja, so die letzten Wochen das alles wieder so ein bisschen ausgleichen. Und von daher glaube ich, wie du sagst, Schröder ist dann ein guter erster Schritt und dann jetzt mal gucken, ob halt was möglich ist. Also ich bin schon gespannt, was mit Kuminga passiert, der jetzt schon regelmäßig 20 Punkte auflegt, aber ob sie jetzt, weiß nicht, lieber einen verlässlicheren Scorer wollen oder, ja.
Also wollen bestimmt, die Frage ist, ob sie einen kriegen. Ob
sie ihn bekommen, ja. Ja.
Aber wie gesagt, also das ist dort Butler hin, dann können wir uns nochmal über andere Sachen unterhalten. Oder natürlich LeBron und Bronny.
Ja, stimmt. Sollen beide getradet werden, ne?
Ja, wenn dann natürlich Zwingen. Alle. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, um ehrlich zu sein. Ich habe es nur irgendwo gelesen.
Ja, ich habe es auch irgendwo aufgeschnappt.
Und aber dann auch kurz für Schwachsinn befunden und dann wieder.
Es ist halt
vor allem, wieder also, umgedreht.
Ich meine, es ist auch für Bronny halt dieses Ding. Also du gehst jetzt, also die Lakers haben ihn gedraftet, klar, sein Vater spielt da, aber du gehst da mit deinem Vater weiter. Das ist quasi so, du wirst im Paket getradet. Also das für seine Karriere, glaube ich, oder für die Wahrnehmung kann man natürlich auch argumentieren, dass die Wahrnehmung anderer total wurscht ist, was ja grundsätzlich fürs Leben wahrscheinlich gar nicht so die allerschlechteste Einstellung ist. Aber zumindest solange man anderen nicht auf den Schlips tritt, sondern einfach, ne, weißt du, was ich meine. Nicht rücksichtslos sein, aber sich auch nicht von den Gedanken anderer leiten lassen. Was ich meine, ist aber halt für sein, also keine Ahnung. Wir reden ja, was macht es aus Bronnys Karriere, wenn er jetzt mit LeBron dann irgendwo anders hingeht?
Um ehrlich zu sein, finde ich da interessanter die Frage, was macht es eigentlich aus LeBron? Oder kommt es irgendwie dazu?
Das stimmt. Das stimmt. Glaubst du dran, dass LeBron getradet wird? Lass mal, deswegen gehen wir beide auseinander. Glaubst du, LeBron, er müsste ja getradet werden wollen?
Genau.
Das ist der Punkt. Das ist ja eine Grundvoraussetzung.
Das ist halt mit dieser No-Trade-Klausel, also macht es für mich sehr unwahrscheinlich, weil es halt, glaube ich, also ich glaube, wenn er zu den Lakers gehen würde und sagen würde, Leute, war nett, aber eigentlich gar keinen Bock mehr, ich will jetzt woanders hin, schickt mich mal wohin, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, dass man da gemeinsam dran arbeiten würde, weil auch für die Lakers könnte es ja schon Szenarien geben, wo das für sie vielleicht auch Sinn ergibt, sich irgendwann auf eine Ära vorzubereiten, die bald anfängt, weil er halt einfach auch alt ist. Ne? Es kann ja nicht mehr ewig lange weitergehen. Und da, also, wenn sie jetzt nicht selber den Irrglauben haben, franchise-intern, dass sie diese Saison irgendwie Meister werden können, dann ist das ja durchaus möglich, auch so einen Weg einzuschlagen. Aber ich schätze das überhaupt nicht so ein, dass wir von LeBron hören werden, er will da weg. Das würde mich total wundern. Das passt eigentlich nicht zu allem, was man jetzt so über die letzten Jahre gehört hat. Natürlich ist irgendwie teilweise vielleicht so ein bisschen Unmut entstanden, weil die Lakers sich geweigert haben, über die letzten Jahre halt alle Picks und Assets einzusetzen, um das Team irgendwie mit Win-Now-Trades besser zu machen. Das ist, glaube ich, schon so eine Spannung zwischen Clutch und zwischen dem Rest der Lakers oder dem Front Office. Aber bisher hat es zu nichts geführt. Er hat ja gerade erst vor der Saison halt einen neuen Vertrag unterschrieben. Und es ist in dieser Saison bisher eigentlich nicht wahnsinnig viel passiert, was jetzt komplett unerwartet wäre. Abgesehen davon, dass der On-Off-Split von LeBron extrem negativ ist, was natürlich noch nie der Fall war und was schon irgendwie komisch aussieht, wenn man so bei Cleaning the Glass die Karriereansicht aufmacht und überall so ja, plus 12, ja, plus 16, ja, plus 17, 99. Percentile, immer ja, einer der besten der Liga und dann minus 16 oder so ist, glaube ich, im Moment. Das ist ungewohnt. Aber ansonsten ist ja vieles, also einschließlich ihrer Bilanz ist ja genau das, was man von den Lakers, also wenn man realistisch drauf geschaut hat vorher, was man da erwarten kann. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn LeBron auf einmal dann denkt, ich dachte eigentlich, wir werden Meister. Jetzt muss ich hier weg. Das ist ja kacke. Zumal er dann auch noch einen unfassbar dicken Vertrag hat, der sehr schwer ist zu traden. Von daher, ich rechne überhaupt nicht mit irgendwas.
Ich glaube, es kam halt auch so ein bisschen auf, könnte ich mir halt vorstellen, weil er diese Pause bekommen hat und weil es ja auch um Personal Matters ging und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass da kann man ja wunderbar was spinnen. So, LeBron braucht mal ein bisschen Zeit für sich und.
Klar, aber er hat jetzt gesagt, er hatte Oberschenkel und sein Fuß tut ihm
weh. Sein Fuß.
Naja, auch Quad ja. Und der Fuß tut irgendwie.
Ja.
Es ist ein bisschen komisch, dass sie halt sich aus der Joel Embiid und Kawhi Leonard Schule bedient haben und das nicht einfach von Anfang an gesagt haben, dass es so ist, sondern das jetzt erst, nachdem er dann wieder gespielt hat, er selber dann gesagt hat, so war das übrigens. Aber was soll man sagen? Sie sind alle höchst sind noch, mysteriös.
Sind sie noch in die gleiche Richtung unterwegs? Weißt du, wenn die Lakers sagen, Parsons macht er und LeBron sagt dann Fuß und Oberschenkel, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht eventuell
wahrscheinlich so hat er langsam, mit Kawhi zusammen trainiert.
Weißt. Ja, irgendwas.
Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich habe eine relativ, mich würde es einfach sehr, sehr, sehr doll wundern, wenn wir einen LeBron-Trade sehen. Ich denke, der beendet seine Karriere dort.
Wahrscheinlich also der Vollständigkeit Jahr. Halber, mich würde es auch sehr wundern.
Gut.
Weil es eigentlich deutet nichts darauf hin. Du hast es gerade ausgeführt. Also ich denke, naja, es ist halt. Es könnte auch alles sein.
Richtig, doch aber Warriors. Vielleicht auch alles.
Die Golden State Old Baskets dann, das wäre schon ein gutes Team.
Ja. Das wäre auf jeden Fall so ein verlässlicher Wing-Creator, den
genau, dem Team brauchen. Zwar mit negativem Point Differential, aber ne,
ja.
Vielleicht kann Steffi mir noch ein bisschen helfen.
Vielleicht.
Ja.
Den Arsch retten wie Weiland bei Olympia.
So ist es. Wäre dann Steph der Größte dieser Generation, weil er LeBron zweimal den Arsch gerettet hat?
Ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Ich finde es auch. Also ich habe nämlich auch immer so den triumphalen Curry von Olympia in Erinnerung. Das Witzige ist, dass vor dem Halbfinale alle gedacht haben, was ist denn eigentlich mit Curry los? Der trifft ja überhaupt nichts.
Was macht denn der?
Sollte der nicht eigentlich gut sein? Und dann auf einmal, und jetzt das überdauert.
War richtig gut.
Ja. Es ist gut in Momenten, wo viele Leute hinsehen, deine Würfe zu treffen. Das kannst du dir merken. Für deine Pickup-Runde.
Ja, ich warte auch mal, bis drei Leute am Rand stehen und dann rede ich richtig auf. Und
dann fliegen die Dinger rein.
Unfassbar,
was da was für ein Night geht. Night.
Ja, genau.
Wirst ausgenockt.
Ja, apropos ausgenockt. Bisschen blöder Übergang.
Eigentlich aber auch ein ziemlich überragender Übergang, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, bei den Sixers läuft es weiterhin blendend.
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt zur Knockout-Phase des.
Ach so.
Ich meine, eigentlich geht ja beides.
Eigentlich geht beides, aber ich dachte, wir frühstücken quasi alles andere ab und dann kommen wir zum Cup. Weil Joel Embiid hat ordentlich einen Ellbogen von Benedict Mathurin kassiert, hat sich Knochen im Gesicht gebrochen, fällt erstmal wieder aus. Und
wie,
man dachte gerade.
Wie vielte Gesichtsfraktur ist das allein schon in seiner Karriere? Ne?
Ja, ja.
So die achte oder so? Der ist also allein schon mindestens zweimal in den Playoffs hat er ja mit Maske spielen müssen, weil er da irgendwelche, ich glaube, letztes Jahr war es Orbitalfraktur, also am Auge. Und sowas hatte er doch davor auch schon mindestens einmal.
Ich glaube, er hat schon mal, ja.
Warum passiert das denn so oft?
Ich meine, jetzt hast du das Play gesehen?
Nee, die Aktion habe ich tatsächlich.
Also da ist erst quasi zum Defensivrebound und also eigentlich war niemand ums Eck und Mathurin ist halt, kam halt im Vollsprint an, ist halt reingesprungen und ist halt dann im Runterkommen hat halt, ist der Arm so runtergeschwungen und hat Embiid halt voll hier anders. Also Embiid konnte wirklich nicht viel, falsche Zeit, falscher Ort, so sah es ein bisschen aus.
Nein, ich finde es einfach nur so verwunderlich, dass man, also, dass man das so oft hat. Aber naja.
Es ist,
bei so einer Aktion ist es natürlich bisher noch nicht geschützt oder irgendwas.
Ja. Eben, genau. Also da das war einfach halt ein Freak-Accident im Endeffekt. Aber es ist schon Wahnsinn bei den Sixers. Also das ist ja wirklich, also jetzt und dann dazu, kurz danach, Jared McCain, der Lichtblick der Saison, Meniskusriss. Raus auf unbestimmte Zeit. Also eigentlich, ich weiß nicht, glaubst du, es gibt irgendwann als Franchise so den Punkt, an dem du sagst, ja gut, dann halt einfach nicht dieses Jahr.
Ja, klar.
Also das gibt's ja nicht. Du hast ja immer so, du denkst, okay, jetzt wird's ein bisschen besser. Jetzt sind irgendwie, das zieht sich ja schon seit Anfang der Saison. Und du holst Paul George, der verletzt sich direkt am Knie. Paul George kommt zurück, er verletzt sich direkt wieder am Knie. Tyrese Maxey ist raus. Embiid kommt zurück, ist direkt wieder raus. Dann spielen sie mal kurz zusammen. Beziehungsweise da kam ja erst die George-Verletzung. Also es war ja immer irgendwas und jetzt gerade wieder, dann verletzt sich Embiid. Und McCain, den hattest du ja gar nicht auf der Rechnung vor der Saison, dass der sich verletzen kann, weil du den ja gar nicht auf der Rechnung hattest, dass der jetzt irgendwie wahnsinnig wichtig wird.
Das ist überhaupt
eine
Rolle spielen, ne?
Ja. Und ist dann auf einmal und reißt sich ein Meniskus. Also auch ja nicht so ein Ding, keine Ahnung, kleiner Zeh angehauen, ich bin zwei Tage raus, sondern Meniskusriss ist ja wieder was, das kann ja mehrere Wochen sein, mehrere Monate, keine Ahnung, was sie, ist ja immer das Ding, wird abgeschabt, dann geht's schneller, wird geflickt, dann dauert's länger. Aber also da bist du doch irgendwann, als Front Office sagst du doch, also was machen wir hier? Du hast zwar immer noch, ich meine, du hast ja noch viel Saison vor dir, aber.
Ja, und du bist in der Eastern Conference. Ich glaube, das ist halt das Einzige, was die immer noch beruhigen kann und sollte. Also weil, also selbst, obwohl in dieser Saison bisher wirklich alles schiefgelaufen ist, sind sie halt, also sie haben im Moment 3 Siege weniger als der 10-Platzierte, also als die Nets. Und die Nets haben jetzt gerade alles dafür getan, um abzustinken. Und dann ist da noch Detroit dazwischen und du bist gleich auf aktuell mit Charlotte und Toronto, was die Siege angeht. Die haben allerdings auch jeweils mehr Spiele, also die haben schon mehr Niederlagen. Und du kannst da ja schnell wieder reinkommen in der Theorie.
Ja.
Die Frage, ob man in so einer Saison gut genug werden kann, um dann richtig gute Teams irgendwann herauszufordern in den Playoffs, die ist eine andere. Da glaube ich auch nicht dran. Aber bei den Sixers mit Spielern in dem Alter, auch mit der Verletzungsakte, kannst du dann halt ja auch nicht unbedingt sagen, so wie das Memphis letztes Jahr gemacht hat, so mehr oder weniger. Gut, diese Saison ist halt für den Arsch. Wir probieren jetzt einfach ein bisschen aus. Nächste Saison versuchen wir wieder anzugreifen und dann haben wir vielleicht ein paar neue wichtige Rotationsstücke irgendwie dazu bekommen. Und wir haben im Prinzip aber immer noch Zeit, weil unsere besten Spieler alle noch jung sind. Das ist ja bei Memphis der Fall. Das ist halt bei Philly überhaupt nicht der Fall. Deswegen müssen sie ja irgendwie versuchen, aus dieser Saison noch was rauszuholen. Aber es wird halt nicht unbedingt einfacher.
Ich meine, sie können natürlich auch einfach versuchen, ihren Pick zu behalten, der Top 6 geschützt ist. Und dann halt zu versuchen, da noch jemanden reinzubekommen, dann so eine Transition hinzubekommen. Weil wenn du jetzt natürlich, also wie gesagt, der Draft gilt ja als sehr, sehr tief. Du hast Maxi, du hast ja auch McCain. Und dann hättest du eventuell mit wem auch immer, der dann reinkäme, hättest du eventuell ein Grundgerüst, um dann halt die Zeit auch, nachdem die Älteren dem Basketball Adieu gesagt haben, dann irgendwie zu überbrücken und dann ein gutes Team zu stellen.
Kannst nicht machen. Du kannst nicht mit einem alten Embiid oder also mit einem, sagen wir mal, aber oft verletzten Embiid und einem alten George kannst du nicht sagen, ach, kack drauf.
Nächste Saison. Ich bin eigentlich zu 100% bei dir. Du hast aber, also erstens hast du bei dir, du hast ja auch Paul George einen relativ langfristigen Vertrag gegeben und klar musst du es irgendwie melken. Aber wie du sagst, dass sie dieses Jahr wirklich was rausholen können, wahrscheinlich denkst du auch, wenn du involviert bist, und ich glaube auch, du denkst auch, wenn du im Profisport aktiv bist, denkst du wahrscheinlich anders als wir. Ich glaube, da rechnest du dir immer eine Chance aus, ab einem gewissen Talentgrad. Ich glaube, das musst du im Endeffekt ja auch.
Ja.
Gleichzeitig wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, Joel, kurier dich einfach mal aus. Ich meine, gut, mit dieser Sinus Fracture jetzt, das ist, wie gesagt, Freak Accident, aber halt, wir versuchen ihn halt fit zu bekommen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass sie das machen. Ich frage mich, deswegen habe ich aber auch eingangs so ein bisschen übertrieben gefragt, ja, ab wann sagst du denn, okay, dieses Jahr halt einfach nicht? Weil, ja, keine Ahnung. Und Memphis ist natürlich eine ganz andere Situation, weil sie einfach jünger sind, weil sie einfach viel mehr Zeit haben. Gleichzeitig gibt es eine Möglichkeit, auch diese MB-Zeit noch zu maximieren, wenn er jetzt halt mal ein Jahr nicht aussetzt, aber einfach mal gesund werden kann, weil diese Zeit hat er ja irgendwie nie.
Das stimmt, weil er dann auch in der Offseason irgendwie denkt, für Team USA spielen zu müssen, obwohl er offensichtlich nicht wirklich gesund war.
Ja.
Ja, aber andererseits ist halt, also bei allem, was man so hört, ist da, glaube ich, dann die Chance relativ hoch, wenn man ihn halt also wirklich komplett Pause machen lässt, dass er halt außer Form gerät. Ne? Also das ist ja ein Problem, was sie regelmäßig mit ihm haben und wo sie ihm ja auch irgendwie anscheinend schon seit Jahren eigentlich in den Ohren liegen und dabei so ein bisschen auf taube Ohren stoßen. Deswegen will man das vielleicht auch nicht machen. Aber also für mich ist es halt auch einfach so die Kalkulation, wenn es nur Top 6 geschützt ist, es ist nicht so garantiert, dass du, selbst wenn du jetzt hängen würdest, dass du den behältst.
Klar.
Dafür, also für diese Aussicht, dann eine Saison wegzuschmeißen mit einem ehemaligen MVP, der vielleicht noch 1-2 Jahre auf einem richtigen Top-Level hat, wenn er die noch hat. Ich meine, wir wissen das ja gar nicht, ne? Aber
ja, genau.
Gesetzt den Fall, er hat die noch. Und ein Paul George, der 35 ist, die haben ja auch Paul George diesen langfristigen Vertrag gegeben, weil sie ihn sonst nicht bekommen hätten. Aber es geht da drin ja eigentlich um dieses und ums nächste Jahr. Ich glaube nicht, dass sie damit rechnen, dass dann die späte Version von Paul George auf seinem Vertrag, dass sie da dann noch den ganz fairen Gegenwert für bekommen oder also, dass der dann noch leistungsgerecht ist, sondern eher so dieses Jahr, nächstes Jahr. Und deswegen, also es ist eine absolut, absolut madige Situation, natürlich. Also kann man gar nicht anders sagen. So soll alles anders sein, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall weiterhin für sie der beste oder der einzige Weg mehr oder weniger ist, zu versuchen, aus dieser Saison alles rauszuholen. Weil, also, ich meine, gesetzt den Fall, Sie kämen rein in die Playoffs und sie würden jetzt in Runde 1 nicht gegen Boston spielen. Sie wären zwar das Auswärtsteam, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Heimvorteil schaffen in dieser Saison, aber sie kämen halt irgendwie zumindest rein. Für mich sind da jetzt nicht irgendwie 5 Teams, wo ich sage, da haben sie gar keine Chance. Es sind natürlich einige, wo ich sagen würde, die sehe ich eigentlich als stärker an. Aber das muss man ja dann auch immer erstmal beweisen. Und so die zumindest die theoretische, maximal realisierte Version dieser Sixers, die könnte ja verdammt gut sein. Und also wir sehen sie offensichtlich nicht jetzt. Ich weiß auch nicht, wann wir sie mal sehen, aber vielleicht sehen wir sie ja zum Ende. Und dann ist es, also vielleicht ist es dann auf einmal ein gefährliches Team.
Ja. Nee, und vielleicht können sie sich dann auch, also in Form spielen über die Saison. Und aber, also nee, da bin ich zu 100% bei dir. Es ergibt ja auch, also eine Saison abzuschenken. Wann ist der richtige Zeitpunkt, gerade wenn du auf so einer Timeline unterwegs bist, wie die Sixers? Also dann ist es, ist es wahrscheinlich einfach schwer zu sagen, okay, dann halt nicht.
Ja. Wenn man jetzt schon wüsste, Paul George und Embiid fallen beide den Rest der Saison komplett aus, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn das halt immer eher so kurzfristige Sachen sind, dann ist man mit Sicherheit irgendwann unfassbar angepisst, weil man halt nie in einen Rhythmus kommt, so richtig. Ja. Aber man kann sich ja trotzdem immer noch einreden, aber irgendwann wird es dann so weit.
Ich meine, was man natürlich auch dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie lange Embiid jetzt mit dieser Gesichtsfraktur ausfällt. Es wird es wahrscheinlich nicht ewig sein. Und jetzt McCain war zwar super, dass sie ihn hatten, aber im Endeffekt geht das Team halt so weit, wie jetzt Maxi, Embiid und George es tragen. Also es ist jetzt nicht so, dass, weil jetzt McCain irgendwie raus ist, dass die Saison damit komplett im Eimer ist. Es passt halt nur irgendwie so dazu. Und es war cool, ihn zu haben. Ist halt jetzt bitter. Und deshalb, ja, es ist wahrscheinlich, wie du sagst, es ergibt am meisten Sinn zu gucken, dass alle gesund werden und dass man dann irgendwie noch einen Run starten kann. Es ist halt einfach, bis jetzt haben sie halt einfach keine Chance bekommen, auch nur irgendeine Art eines positiven Momentums zu schaffen, weil einfach immer irgendwie irgendwas ist, was dich halt wieder runterzieht und was halt, also im Endeffekt noch bevor du was gestartet hast, also, aber ja.
Sie müssen einfach mal bei den Heat nachfragen, wie man auch mit einer eher rumpligen Regular Season und als Low Seed trotzdem noch dann gute Playoffs spielen kann.
Ja. Und es ist möglich. Also, es ist möglich. Schauen wir mal. Jetzt wird der erste Titel vergeben. OKC Bucks. Mal ganz kurz plump vorneweg. Wer macht's?
Wahrscheinlich schon OKC. Also, das beste Team sind sie auf jeden Fall.
Ja. Sie sind schon sehr gut. Und gegen Houston wurde ja so schön illustriert, was wir letzte Woche so ein bisschen besprochen haben, so dieses Ding, okay, OKC weiß halt auch, wer dann scoren soll am Ende, wer den Ball bekommen soll. Und bei Houston hat halt einfach über die Saison keinen 20-Punkte-Scorer. Und jetzt war es Armin Thompson, der 19 gemacht hat.
Und der dabei aber auch dann oft offen war, ne? Also das ist ja auch nicht unbedingt die Art von dynamischer Offense, die wir jetzt von
Es ist auch gegen OKC, ist es natürlich auch gemein, weil OKC kann halt alles dicht machen, was es will, und hat sich halt überlegt, okay, Freunde, ihr könnt mal ein bisschen Dreier werfen. Dazu, ich habe eine Statistik gesehen, was Open Threes angeht, also da ist Houston an 25, und was Wide Open Threes angeht, sind sie an 28. Also was die Percentage angeht. Und ich glaube, OKC hatte das mitbekommen. hat dann gesagt, mal schön ballern, Freunde.
Ja, ich meine, musst nur auf den Starting Backcourt gucken, ne? 2 von 19 in dem Spiel. Also 1 von 11 für Van Vliet, der ja eigentlich schon ein guter Shooter ist, aber hat halt auch mal seine schlechten Tage. Und dass Jalen Green 1 von 8 trifft, das kommt halt mal vor. Mir ist über die Tage eingefallen, wer für mich, glaube ich, der Vergleich für Jalen Green ist.
Oh.
Der junge J.R. Smith. Also Denver-Version von J.R. Smith, der so Tage hatte, wo man dachte, eigentlich ist der einer der 3, 4, 5 talentiertesten Wings der Liga. Der kann alles. Das ist ein unfassbar explosiver Scorer. Der kann werfen. Der kann springen. Der ist irgendwie athletisch. Jalen Green ist schneller, glaube ich, als J.R. Smith es jemals war. Aber so vom Typ her so ein bisschen vergleichbar. Und es gibt halt einfach Tage, wo du den eigentlich nicht gebrauchen kannst.
Ja.
Und also halt, wo er massiv inkonstant ist. Und naja, also das war jetzt halt ein Spiel, wie gesagt, das ist auch ein schwieriges Matchup, gerade gegen OKC mit der Perimeter-Verteidigung, die sie haben, einfach mit den verschiedenen Optionen. Da wird es auch anderen Leuten schwerfallen, sich dagegen zu behaupten. Aber bei Jalen Green ist es halt so, ein 5 von 14 Spiel ist halt jetzt also überhaupt keine Ausnahme für ihn, sondern die hat er halt ziemlich regelmäßig. Und hat er hier halt auch. Und dann ist es schwer genug Offense zu haben. Und also in der ersten Halbzeit haben ja beide offensiv überhaupt nichts auf die Kette gekriegt, weil OKC da auch seine offenen Dreier alle verworfen hat. Aber da ist halt irgendwann so der Deckel aufgegangen. Und bei Houston blieb er halt drauf.
Ja. 35 Dreier haben sie daneben geschmissen, die Rockets.
Ja, kann man schon mal machen.
Ja. Und ja, OKC. Es ist halt, und was natürlich dazu kam, dass unser Freund Isaiah Hartenstein einen sehr guten Job gegen Alperen Şengün gemacht hat, ne?
Yep.
Der überhaupt keinen Rhythmus gefunden hat und am Ende 6 von 16 aus dem Feld und 13 Punkte und umgekehrt Hartenstein 21 und 8. Wo ordnest du Hartenstein eigentlich mittlerweile ein, so centermäßig in der NBA? Also, wenn man so ein Ranking erstellen
will. Direkt vor Jokic.
Knapp, aber direkt, ja.
Da müsste ich drüber nachdenken. Aber also wahrscheinlich unteres Ende der Top 10?
Ja, irgendwie schon, oder?
Was Starting Center angeht.
Ja, ist schon.
Es ist halt ein bisschen die Frage, was man haben will, weil, also wenn es jetzt darum gehen würde, ums Thema Scoring oder so, dann hätte ich ihn jetzt nicht so weit oben. Aber ich finde halt bei ihm das Gesamtpaket sehr gut aus Defense plus Offense, die in Teams reinpasst, also wenn sie richtig genutzt würde. Er ist ja eigentlich mehr so ein Connector-Typ als Center, was man nicht so oft hat auf der Position. Aber die Knicks letzte Saison und gerade, also ich finde jetzt sogar die Thunder noch mehr, nutzen das halt sehr gut aus, was er kann. Und dass er dann halt diesen Floater hat, der halt dann auch zumindest eine wirklich verlässliche Scoring-Option ist, plus gelegentlich dann Lob-Finishes, wenn Jalen Williams ihm einen serviert. Das macht ihn halt schon auch offensiv zu einem echt wertvollen Spieler. Und dann, also er wird nie von den Zahlen her jetzt Top 10 auf seiner Position sein, aber was den Impact angeht, könnte man den Case wahrscheinlich schon machen. Ich meine, also wir können auch die Liste kurz durchgehen. Also hattest du eine Antwort dafür formuliert?
Nee, es war jetzt gerade so ein spontaner Einfall einfach irgendwie, aber ich finde so Top 10 finde ich jetzt nicht so uninteressant. Also wenn du so überlegst, wer da sonst so unterwegs ist, also weiß ich nicht, wenn wir Mobley oder Allen?
Das ist halt die Frage, wenn eigentlich sind es beide, aber in der Starting Five von denen ist ja Allen der Center.
Ja.
Und den würde ich schon knapp vor ihm sehen, weil er, glaube ich, offensiv noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Scoring hat, aber so super weit auseinander sind sie wahrscheinlich nicht.
Sind sie jetzt nicht. Porzingis vor ihm.
Ja.
Wenn er spielt.
Wenn er spielt, ja.
Ja.
Deswegen ist es mit Impact schwer zu sagen.
Weil, ja, genau.
Porzingis ist halt meistens eine halbe Saison.
Viel theoretischer Impact.
Ja.
Towns schon vorher, oder?
Ja. Also zwar alles nur an einem Ende des Courts, aber da ist er halt einfach unfassbar gut.
Dann Carter, Bitadze.
Nee.
Würde ich jetzt Hartenstein davor sehen?
Ja, sehe ich auch so.
Bam, wahrscheinlich schon vorher.
Ja.
Lopez wäre jetzt Hartenstein davor.
Ja.
Capella Hartenstein davor.
Turner bei den Pacers wäre so ein... Da könnte man drüber diskutieren. Für manche Sachen ist Turner gut. Also er kann halt einfach richtig gut werfen, beispielsweise. Ja. Aber defensiv sehe ich Hartenstein vorne. Und eigentlich so als Playmaker sehe ich ihn auch ziemlich klar vorne. Naja, sagen wir mal.
Es ist, glaube ich, Diskussion. Ich meine, gut, Vooch ist klar natürlich weit vor Hartenstein.
Brauchen wir nicht drüber sprechen. Also, weil Vooch ist ja eher auf 1.
So ein Sniper von draußen. Ne? Claxton? Auch Hartenstein eigentlich, oder?
Bin ich ganz klar pro Hartenstein, ja.
Jalen Duren.
Hartenstein. Ganz klar.
Embiid? Frags?
Naja, also vom Impact in dieser Saison ist jetzt klar, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, bei den Hornets ist dann die Frage, wer gerade spielt.
Ja.
Also, aber egal, wer da spielt, sehe ich jetzt Hartenstein davor.
Ja.
Poeltl sehe ich Hartenstein auch davor.
Auch wenn er echt gut ist diese Saison.
Ja.
Wirft auch nie daneben.
Und das ist schon mal sehr gut bei diesem Sport, wenn man die daneben wirft. Weil dann Schuna sehe ich ihn auch davor.
Ja.
Ja, es ist natürlich, also, ne, es wird, vielleicht wird es
auch gut, also vielleicht ist Top 10 ein bisschen hochgegriffen, also je mehr ich darüber nachdenke, aber so Top 15 Ja. Und wenn man bedenkt, dass er eigentlich ja sogar nur der zweitbeste Center in seinem eigenen Team ist, dann ist das schon ziemlich gut. Also spricht auch nur wieder dafür, dass OKC einen recht guten Kader hat.
Ja. Ja, es bleibt dabei, es bleibt dabei. Und mir hat übrigens auch Jada wieder relativ gut gefallen, muss ich sagen. Ja.
Also gerade in der zweiten Halbzeit, auf
jeden Fall. Genau. Also es gab auch so ein Ding, gegen Eason war das. Also sie sind einfach wahnsinnig, also und Eason macht natürlich Druck und er hat es einfach total geduldig gespielt und mit seiner Fußarbeit und dann, also hat dann einfach sich einen guten Wurf aus der Mitteldistanz kreiert. Und aber ohne Hektik, ohne jetzt irgendwie rumbullen, sondern wirklich einfach nur durch Ruhe am Ball sozusagen. Das ist schon. Das lässt dann auch so ein bisschen Richtung Playoffs hoffen, weil das ja so gegen Dallas ein bisschen ein Problem war. Und wenn er da so ein bisschen für sich noch mehr Selbstverständlichkeit irgendwie gefunden hat, schon gut.
Ja. Auch da merkte man, finde ich, also gerade wenn es auch so um diese Midrange-Abschlüsse geht, dass die Screens, die halt Hartenstein setzt, dabei teilweise auch schon sehr helfen, ne? Also ja. Weil Leute da halt einfach so diesen kleinen Schritt reinmachen können und dann halt offenere Würfe bekommen. Ja. Natürlich sind also Houston hat ja auch immer noch gut verteidigt in der zweiten Halbzeit. Viel war auch dann einfach sehr gutes Shotmaking. Ich meine, Shay ist an manchen Tagen, es ist ja sowieso scheißegal, wer da steht. Er trifft die Dinger halt einfach und dann kannst du auch nicht so wahnsinnig viel mitmachen. Aber ja, also sie wirken für mich auf jeden Fall auch schon ein bisschen robuster gegen Druck, als sie das jetzt in der vergangenen Saison waren, was ja auch erwartbar war. Ne? Also die Entwicklung sollte ja weitergehen.
Ja, absolut, absolut. Dir noch sonst irgendwas hängen geblieben von dem Halbfinale?
Naja, ich bin einfach ein großer Freund von Amen Thompson. Kann ich immer nur wieder betonen. Aber ja, Houston kann einfach noch ein bisschen mehr Offense gebrauchen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, wenn sich jemand die erste Halbzeit angesehen hat und dann noch sagt, Defense gibt's nicht mehr, dann ist der League
42, kaputt. 41.
Ja. Da wurden sich die Augen ausgekratzt.
Genau. Von draußen nichts getroffen, 6 von 37 von draußen. Natürlich trotzdem geballert, weil irgendwann fällt der Wurf, ja.
Ganz genau.
Frei nach Kobe. Deshalb, ich meine, es stimmt ja auch, du musst ja auch im Endeffekt weiterwerfen. Also,
ja. Also sonst läuft die 24 Sekunden nur ab und du verlierst den Ball.
Hast auch nichts. Wenn du wirfst, ist die Chance größer, dass er reingeht, als wenn du es bleiben lässt. So ist das.
Sehr richtig, sehr richtig.
Genau. Und ja, der Bock hat auch ein bisschen besser geworfen als der Hauke. Vor allem am Ende.
Der Bock hat den Haken umgestoßen.
Ja.
Nicht andersrum.
Umgekehrt. Ja, der Haken hat es versucht. Aber am Ende war halt dann Giannis, ne? Dieser Block in Capella war schon solide beim Alley-Oop, oder?
Der hat ja dich auch sehr an die Finals Weiland erinnert gegen die Andre Ayton.
Ja.
Also, das ist schon ein bisschen unmenschlich, was der Typ so kann, wie der sich so bewegen kann. Man hat sich irgendwie mittlerweile so dran gewöhnt, weil er das schon so lange macht.
Aber sowas, wenn er es dann mal in so einem High-Profile-Moment nochmal kurz rausholt. Und natürlich nicht zu vergessen, der Mean-Mug, als er am Boden saß. War natürlich auch stark.
Ja.
Capella schon am Weiterlaufen, aber den hat er natürlich noch abbekommen.
Das wütende Robben-Baby, es ist wieder da gewesen.
Er hat auch, glaube ich, es gab so am Ende 14-7 Milwaukee besser gewesen als Atlanta. Und Giannis hat 8 Punkte, 5 Rebounds in 5 Minuten 18. Er dominiert halt einfach. Und wenn du das hast, dann, ne?
Dann hast du auch eine Chance. Also das macht, finde ich, auch dieses Matchup jetzt mit OKC interessant, weil bei allen starken Verteidigern und also grundsätzlich auch dieser unfassbaren Defense, die sie haben, die ja auch so von den Werten her fast historisch unterwegs ist, dieses klassische Giannis-Matchup haben sie jetzt nicht. Wie auch die meisten anderen Teams nicht. Ja. Also da kannst du ja wahrscheinlich an deiner Hand abzählen, wenn überhaupt, aber die sind halt auf dem Flügel schon eher klein. So, sie sind nicht wirklich klein, weil sie alle lange Arme haben und athletisch sind und so, aber sie sind jetzt, da ist jetzt nicht der 2,10 Meter Power Forward oder so. Sie haben halt diesen einen Big Man mit Hartenstein, der ihn wahrscheinlich auch öfter mal dann übernehmen wird, aber ich sag mal so, vom Bewegungsprofil ist jetzt Giannis auch nicht Şengün. Das ist ein bisschen anders.
Und Hartenstein hatte in der Vergangenheit auch schon mal Foul Trouble.
Ist es schon mal vorgekommen in seinem Leben. Und das muss ich übrigens noch sagen. Ich fand dieses Duell Bucks-Hawks schon eigentlich ziemlich unterhaltsam, aber Freiwürfe, also Giannis gegen Trae Young ist dann halt auch schon teilweise wirklich sehr viel, sehr viele Unterbrechungen. Also, ja. Da habe ich die Vorspultaste dann noch das eine oder andere Mal betätigen müssen.
Ja,
aber egal. Also das Ding ist, Giannis könnte gegen OKC schon halt auch einfach sein Ding machen. Ich weiß nicht, ob das dann reicht. dass Milwaukee insgesamt besser aussieht, als OKC aussieht. Aber wenn du halt diesen Typen hast, dann sind halt schon auch Dinge möglich. Also wer weiß.
Ich meine, OKC hätte natürlich schon auch die Möglichkeit zu sagen, wir lassen Giannis so ein bisschen sein Ding machen und schauen halt, dass wir es im Rest so schwer wie möglich machen. Gerade Dame. Also da hätten sie, haben sie ja diverse Leute, ja. Die sie jetzt auf ihn hetzen können. Und wie
sie für Dame haben sie auf jeden Fall bessere Matchups. Und da wahrscheinlich 3 oder 4.
Ja, genau. Und ja, Middleton, klar, also kommt noch von der Bank und ist jetzt noch nicht, hat ja nicht den riesen Impact. Also was jetzt die eigenen Zahlen angeht. Also ich glaube so dieses Ding, dass er ja so ein bisschen einfach so eine ruhige Kompetenz mitbringt und einfach so diese Ruhe ausstrahlt und dieses, okay, wir wissen, was wir machen. Ich glaube, das hilft dem Team natürlich schon. Aber auch jetzt hier natürlich, ich meine, mit Andre Jackson haben sie jemanden, den sie echt gut stehen lassen können im Endeffekt, der wirklich offensiv, also ich finde es ganz cool, also er ist diese Energie und diese Athletik, die er bringt, ist glaube ich, wichtig für Milwaukee, aber es ist halt, du siehst halt offensiv, dass er immer zuerst an den Pass denkt, im Endeffekt. Ja. Also den Wurf, den nimmt er, wenn er wirklich komplett offen ist, aber sonst, also gerade auch, wenn er jetzt in Bewegung den Ball bekommt und daraus sind auch gute Würfe entstanden teilweise, aber es ist schon so, okay, er möchte nicht scoren, also er möchte passen.
Da gab es ja auch noch diese Sequenz, die dann gezeigt wurde, wo Doc Rivers ihm eigentlich genau das gesagt hat, so, Andre, du kannst auch mal, also entweder halt werfen oder auch mit dem Ball dann zum Korb gehen und eine Lücke reißen und dann hat irgendjemand anders einen offenen Dreier. Du musst nicht irgendwie sofort den Ball immer weiter wegpassen.
Ja, genau. Ja.
Und also viele von diesen Einspielungen, also war mir ein bisschen, ich fand es ein bisschen häufig eingesetzt, aber das fand ich ganz, ganz interessant irgendwie mal zu sehen, weil man da halt so einen realen Einblick mal bekommen hat, über was die da eigentlich so schnacken während so einem Spiel. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool.
Dass mehr, das mehr gibt als you have to play hard.
Ja. Und come on, guys. Run back. Rebound.
Ja, ich dachte immer, das wäre alles, was Coaches so sagen. Also auch im Huddle.
Also nach meiner Erfahrung war es auch so damals.
One possession at a time. Und so, ja. Und so, ne? Bloß nicht überladen.
Ich hab früher, als ich noch im Verein spielte, was ja natürlich 100 Jahre her ist, da war so ein übermotivierter Vater immer bei allen Spielen dabei, der so ganz high-pitched Verteidigung geschrien hat, immer. Also nachdem wir einen Korb erzielt haben, kam er immer so, Verteidigung!
Schön!
Das ist halt auch eine Art von Coaching gewesen, glaube ich.
Das stimmt.
Mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich denke jetzt immer an Verteidigung.
Denkst du immer Verteidigung, wenn du triffst oder dein Team, ne?
Ja.
Weißt du Bescheid, was zu tun ist.
Verteidigung.
Was machst du aus Milwaukee mittlerweile? War jetzt schon ein über 500-Team, noch dazu ein Team, das eigentlich in letzter Zeit schon relativ gut unterwegs war mit Atlanta?
Ja, schwer zu sagen, weil also Atlanta ist jetzt auch noch nicht unbedingt das Level an Team, glaube ich, an dem Milwaukee ja vorbei will. Und also laut eigenem Anspruch waren sie ja hier, glaube ich, schon klar favorisiert und sind dem gerecht geworden. Also war jetzt, finde ich, nicht die ganze Zeit irgendwie eine dominante Vorstellung ist, aber es hat ja offensichtlich gereicht. Ich habe irgendwie, je mehr ich sie sehe, so den Eindruck, es ist eigentlich schon wichtig, dass Leute, von denen ich jetzt nicht so viel halte, Würfe treffen. Also weil das halt, also damit haben sie quasi ihre Rotation aufgefüllt. Sie haben halt zwei wirklich sehr, nach wie vor sehr gute Offensivspieler. Einen, der auch sowieso ein Top-3-Spieler in der Liga ist und halt Dame, der insgesamt, finde ich, besser ist als letzte Saison, auch wenn er jetzt in dem Spiel nicht so überragend war, fand ich. Aber das ist natürlich irgendwie erstmal ein ziemlich guter Ausgangspunkt. Und alles drumherum ist so, also so doll überzeugend tut es mich eigentlich immer noch alles nicht, jetzt mal abgesehen von Giannis. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch mittlerweile einfach ein bisschen zu kritisch drauf schaue oder auch zu sehr dran denke. Es sind im Moment halt überwiegend auch Gegner, die sie schlagen sollten, und die schlagen sie, und deswegen sind jetzt auch ihre Werte gut. Also sie kratzen jetzt an der Top 10 in Sachen Defense. Das offensive Potenzial ist sowieso sehr gut, aber ich weiß, also wenn ich sie sehe, denke ich nicht, klar, das ist eine Top 10 Defense in der Liga. Weiß ich nicht. Also ich finde, sie sind gut darin, den Ring zu beschützen, aber sonst, wie gesagt, Andre Jackson hilft, aber da denke ich mir dann halt auch, in den Playoffs, wenn der nicht verteidigt wird, dann ist es ja cool, dass der deiner Defense hilft, aber es ist halt schwierig, so zu spielen.
Ja.
Also zumal dein bester Spieler jemand ist, der sich zum Korb durchrammen möchte. Das wird ja nicht unbedingt leichter, wenn halt ein einer seiner Mitspieler immer schon nicht verteidigt wird. Und dann nimmst du den raus und dann hast du halt wieder eigentlich fast gar keine Perimeter-Defense. Und irgendwie, also für mich ist dieses Problem halt nicht gelöst. Und deswegen, weiß nicht, ich halte sie schon, sie sind sicherlich auf einem besseren Kurs als zu Beginn der Saison. Das ist ja offensichtlich so. Und ich glaube, sie haben jetzt irgendwie 12 der letzten 15 gewonnen. Das ist ja wirklich gut. Ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden. Für mich ist es nur immer noch nicht so an dem Punkt, dass ich denke, die nehme ich jetzt auf die Stufe von den echten Top-Teams, weil ich da einfach den Kader in der Breite für viel besser halte und auch die Balance für viel mehr gegeben sehe.
Ich habe halt so das Gefühl, dass sie wieder so eine gewisse Selbstverständlichkeit gefunden haben, die sie halt am Anfang der Saison nicht hatten. Also so auf der psychischen Ebene quasi.
Und woran machst du die fest?
Weil sie jetzt einfach wieder mehr, also mal grundsätzlich, mal ohne in die Tiefe zu gehen, daran, dass sie dieses Spiel wieder gewinnen, weil sie am Anfang haben sie diese Spiele nicht gewonnen. Und es sah Anfang der Saison so aus, okay, wir irgendwie, eigentlich müsste es doch funktionieren, aber irgendwie haut das nicht hin, was wir bis jetzt gemacht haben. Und ich glaube, so dieses Jackson zum Beispiel oder auch jetzt AJ Green, also das war ja der Punkt, wir geben den Jungen ein bisschen mehr Raum. Ich glaube, so dieses, es ist alles wieder so ein bisschen klarer verteilt. Und sie haben dieser Trade-off mit Jackson, bin ich genau bei dir, was du sagst Richtung Playoffs, da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren kann, ob das funktionieren kann oder ob halt gegnerische Defense dann sagen, egal. Aber für den Moment ist es einfach so ein hast du da halt noch so ein, neben Dame jemanden, der einfach verteidigt, das ist irgendwie alles wieder ein bisschen klarer. Du gibst Giannis den Ball, Dame, wie viel Würfe hat er am Anfang daneben gemacht? Also ich glaube, die ersten 3, 4, 5 Dreier sind irgendwie auf den Ring geflogen. Aber es ist alles so wieder, ich weiß nicht, es wirkt alles wieder ein bisschen selbstbewusst. Jetzt auch bei Bobby Portis, der auch schwer in die Saison gekommen ist. Und das ist halt irgendwie das Nächste. Manche haben halt auch einfach einen schlechten Saisonstart gehabt, individuell. Und das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen eingependelt. Giannis haben wir schon oft genug thematisiert, ist eigentlich von Anfang an gut unterwegs gewesen. Alle anderen haben sich so ein bisschen, mussten sich erst finden. Dass sie AJ Green jetzt mehr Minuten geben, ergibt ja Sinn. Trifft über 47% von draußen bei 5 Versuchen.
Und Torian Prince war jetzt vor dem Spiel ja auch bei über 50% von
der Dreierlinie. Ja, genau, der heißeste Dreierschütze der Liga, ne?
Ja, da sollen sie halt dann aber auch mal in Los Angeles nachfragen, wie Torian Prince dann in den Playoffs aussieht. Das ist halt immer so der Blick, den ich irgendwie auf diesen Supporting Cast habe. Der ist nicht fair, aber es ist irgendwie einfach so.
Es ist halt so die Vergangenheit. Mal gucken, ob es jetzt in der neuen, also ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, die sind jetzt für mich Mitfavorit. Also ich finde es jetzt, sie haben sich jetzt so ein, ja, es gilt weiterhin, sie machen das, was sie müssen und dann Richtung Playoffs muss man gucken. Ich habe jetzt auch, wie du, jetzt nicht so das große Vertrauen, einfach weil doch irgendwie jetzt verglichen mit anderen Contendern einfach dann doch irgendwie zu viele Schwächen da sind, meiner Meinung nach, aber wer weiß. Ja,
das Problem habe ich auch. Und gleichzeitig haben sie aber den besten Spieler ihrer Conference und das ist oft auch kein schlechter Ausgangspunkt.
So ist es. Und vielleicht gewinnen sie jetzt erstmal einen Pokal. Unmöglich ist es nicht.
MVP-Ranking-Update nach dem NBA Cup, was meinst du?
Ja, nee, noch nicht. Nee,
noch nicht.
Nee. Nee. Okay. Aber Giannis ist schon richtig gut unterwegs, muss man sagen.
Giannis ist schon sehr gut.
Also, ne? Schon richtig gut.
Richtig gut. Kann man nicht meckern.
Und jetzt schauen wir einfach mal auf Mittwoch. Also Mittwoch früh, Dienstagnacht.
Um übrigens meine Lukewarmness zu den Bucks noch zu unterstreichen. Point Differential, zumindest laut Cleaning the Glass, aktuell bei exakt plus 0,2 über die Saison. Das ist Platz 15 und halt sehr mittelmäßig. Aber der Vibe ist im Moment ganz klar positiv. Das nehmen wir mit.
Das nehmen wir mit. Und gucken, was die Zukunft bringt. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir dann die Zukunft der Bucks interpretieren, könnt ihr uns, so ihr das noch nicht getan habt, gerne abonnieren. Ne? Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, YouTube. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da einen Haken da lasst. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ihr könnt uns auch gerne folgen. Twitter, X, Instagram. Ihr könnt
Entschuldigung. Mein Gott, wie kann einem das nur passieren? Das ist unfassbar.
Welch Fauxpas gegen Ende. Fauxpas. Und ihr könnt gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korbiger-podcast, korbiger mit. Vollkommen richtig. Dort gibt es, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content als Dank von uns. Jede Woche eine Folge. Diesen Freitag wird es ein Mailbag geben. Kann ich es nur mal verraten. Also, wenn ihr Fragen stellen wollt, meldet euch gerne an. Freuen uns, wenn ihr reinschaut. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend und morgen. Genießt das Pokalfinale der NBA. Ich habe da irgendwie so einen Hang, das immer so ein bisschen, das so auszusprechen. Weiß auch nicht, warum.
Ja, hat seine eigenen Gesetze.
Das ist halt so, ist das, so ist das. Ich, für die nächste Folge suche ich mir was anderes. In diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen.